Shiva ist, deutet dies darauf hin, dass er die beherrschende Gottheit der Lebewesen ist. In ähnlicher Weise ist Pradyumna die beherrschende Gottheit des Geistes und Aniruddha die beherrschende Gottheit des Ego. Es hieß, dass Pradyumna, der Geist von Shankarshan, erzeugt wurde. Aber wenn Shankarshan ein Lebewesen wäre, könnte dies nicht anerkannt werden, denn ein Lebewesen kann nicht die Ursache des Geistes sein. Die vedischen Aussagen bestätigen deshalb, dass alles, einschließlich des Lebens, des Geistes und der Sinne, von der höchsten Persönlichkeit Gottes kommen. Es ist unmöglich, dass der Geist von einem Lebewesen erzeugt wurde, denn die Veden sagen, dass alles von der absoluten Wahrheit, dem höchsten Herrn, kommt. Den offenbarten Schriften gemäß, die unleugbare Tatsachen enthalten, die niemand widerlegen kann, weisen Shankarshan, Pradyumna und Aniruddha alle mächtigen Merkmale der absoluten Persönlichkeit Gottes auf. Deshalb dürfen diese vierfachen Formen niemals als gewöhnliche Lebewesen angesehen werden. Jeder von ihnen ist eine vollständige Erweiterung des absoluten Gottes und daher ist jeder mit dem höchsten Herrn in Bezug auf Wissen, Reichtum, Energie, Einfluss, Kühnheit und Kräfte identisch. Der Nachweis der Pancharatras kann nicht unbeachtet gelassen werden. Nur ungeschulte Menschen, die die Pancharatras nicht richtig studiert haben, glauben, die Pancharatras widersprechen den Shrutis hinsichtlich der Geburt oder des Anfangs der Lebewesen. In diesem Zusammenhang müssen wir das Urteil des Srimad Bhagavatam anerkennen, das sagt, der Herr, die absolute Persönlichkeit Gottes, den man als Vasudeva kennt und der seinen ergebenen Geweihten sehr zugeneigt ist, erweitert sich in vierfache Formen, die ihm untergeben und die zugleich mit ihm in jeder Hinsicht identisch sind. In der Paushkara Samhita heißt es, die Schriften, die empfehlen, dass Brahmanas die vierfachen Formen der höchsten Persönlichkeit Gottes verehren, nennt man Agamas, in Klammer autorisierte vedische Schriften. In allen Vaishnava-Schriften heißt es, dass die Verehrung dieser vierfachen Formen ebenso gut ist wie der Verehrung der höchsten Persönlichkeit Gottes Vasudeva, der in seinen verschiedenen Erweiterungen, die in sechs Reichtümern vollkommen sind, Opferdarbringungen seiner Geweihten als Ergebnisse ihrer vorgeschriebenen Pflichten annehmen kann. Die Verehrung dieser Erweiterungen für Spiele wie Nishinga, Rama, Shesha und Kurma bringen uns zur Verehrung des Shankarshan Quadrupels. Von dieser Stellung wird man zur Ebene der Verehrung Vasudevas, des höchsten Brahman, erhoben. In der Paushkara Samhita heißt es, wenn man den regulierenden Prinzipien gemäß vollkommener Verehrung ausführt, kann man die höchste Persönlichkeit Gottes Vasudeva erreichen. Man muss anerkennen, dass Shankarshan, Pradyumna und Aniruddha ebenso gut sind wie Sri Vasudeva, denn sie alle verfügen über unbegreifliche Macht und können transzendentale Formen wie Vasudeva annehmen. Shankarshan, Pradyumna und Aniruddha sind niemals geboren, denn sie können sich in verschiedene Inkarnationen vor den Augen der reinen Gottgeweihten manifestieren. So lautet die Schlussfolgerung aller vedischen Schriften. Dass sich der Herr durch seine unbegreifliche Macht vor seinen Geweihten manifestieren kann, widerspricht nicht der Lehren des Pancharatra. Dass Shankarshan, Pradyumna und Aniruddha die beherrschenden Gottheiten aller Lebewesen, des gesamten Geistes und des gesamten Ego sind, widersprechen die Beschreibungen Shankarshans, Pradyumna und Aniruddhas als Jiva. Geist und Ego nicht den Aussagen der Schriften. Diese Namen weisen diese Gottheiten aus, so wie die Begriffe Himmel und Licht manchmal das absolute Brahman aufweisen. Die Schriften verneinen entschieden die Geburt oder Erschaffung der Lebewesen. In der Parama Samhita wird beschrieben, dass die materielle Natur, die für die Zwecke anderer gebraucht wird, in Wirklichkeit unbeweglich und immer der Wandlung unterworfen ist. Das Feld der materiellen Natur ist die Arena der Tätigkeiten fruchtbringender Akteure, und da das materielle Feld nach außen hin mit der höchsten Persönlichkeit Gottes verbunden ist, ist es ebenfalls ewig. In jeder Samhita ist der Jiva, in Klammer das Lebewesen, als ewig anerkannt worden, und im Pancharatra wird die Geburt des Jiva entschieden abgelehnt. Alles, was erzeugt wird, muss auch vernichtet werden. Wenn wir daher die Geburt des Lebewesens anerkennen, müssen wir auch seine Vernichtung anerkennen. Da aber die vedischen Schriften sagen, dass das Lebewesen ewig ist, sollte man nicht denken, das Lebewesen sei zu einem bestimmten Zeitpunkt erschaffen worden. Zu Beginn der Parama Samhita heißt es eindeutig, dass sich das Gesicht der materiellen Natur ständig wandelt. Deshalb beziehen sich Anfang, Vernichtung und all solche Begriffe nur auf die materielle Natur. Wenn man all diese Punkte berücksichtigt, sollte man verstehen, dass Shankara Acharyas Aussage, Shankarshan sei als ein Jiva geboren worden, völlig den vedischen Aussagen widerspricht. Seine Behauptungen werden durch die oben angegebenen Argumente eindeutig widerlegt. In diesem Zusammenhang ist der Kommentar Sridhar Swamis zum Srimad Bhagavatam in Klammer 3.1.34 sehr hilfreich. Für eine ausführliche Widerlegung der Argumente Shankara Acharyas, mit denen er beweisen will, dass Shankarshan ein gewöhnliches Lebewesen ist, mag man sich auf den Kommentar Srimati Sundara Sharana Acharyas zum Sri Bhashya, der als Shruta Prakashika bekannt ist, beziehen. Die ursprünglichen vierfachen Formen Krishna, Baladeva, Pradyumna und Aniruddha erweitern sich in ein weiteres Quadrupel, das auf den Vaikuntha-Planeten des spirituellen Himmels gegenwärtig ist. Folglich sind die vierfachen Formen, die im spirituellen Himmel die zweite Manifestation des ursprünglichen Quadrupels in Dwaraka. Wie oben erklärt wurde, sind Vasudeva, Shankarshan, Pradyumna und Aniruddha unwandelbare, transzendentale, vollständige Erweiterungen des höchsten Herrn, die keine Beziehung zu den materiellen Erscheinungsweisen haben. Die Shankarshan-Form im zweiten Quadrupel ist nicht nur eine Repräsentation Balarams, sondern auch die ursprüngliche Ursache des Meeres der Ursachen, in dem Karuna Dakasha Vishnu im Schlummer liegt, während er die Samen unzähliger Universen ausatmet. Im spirituellen Himmel gibt es eine spirituelle Schöpfungsenergie, die man technisch als Shuddha Sattva bezeichnet und die eine reine spirituelle Energie ist, welche alle Vaikuntha-Planeten mit den vollen Reichtümern des Wissens, des Reichtums, der Kühnheit usw. so erhält. Alle diese Wirkungsweisen der Shuddha Sattva entfalten die Kräfte Mahashankarshans, der das letztliche Behältnis aller individuellen Lebewesen ist, die in der materiellen Welt leiden. Wenn die kosmische Schöpfung vernichtet wird, ruhen die Lebewesen, die ihrer Natur nach unzerstörbar sind, im Körper Mahashankarshans. Shankarshan wird daher manchmal auch als der Gesamt-Jiva bezeichnet. Als spirituelle Funken haben die Lebewesen die Neigung, in der Gemeinschaft der materiellen Energie untätig zu sein, so wie die Funken eines Feuers die Neigung haben zu verlöschen, sobald sie das Feuer verlassen. Die spirituelle Natur des Lebewesens kann jedoch in der Gemeinschaft des höchsten Wesens wieder entzündet werden. Weil das Lebewesen entweder in der Materie oder in der spirituellen Natur erscheinen kann, bezeichnet man den Jiva als die marginale Kraft. Shankarshan ist der Ursprung des Karana Vishnu, der die ursprüngliche Form ist, die die Universen erschafft, und dieser Shankarshan ist nichts als eine vollständige Erweiterung Sri Nityananda Rams. Vers 42. Dort ist der persönliche Aspekt Balarams, Mahashankarshan, genannt die Zuflucht der spirituellen Energie. Er ist die urerste Ursache, die Ursache aller Ursachen. Vers 43. Eine Art der Spiele der spirituellen Energie wird als reine Tugend, in Klammer Vishuddha Sattva, beschrieben. Sie umfasst alle Reiche von Vaikuntha. Vers 44. Die sechs Eigenschaften sind alle spirituell. Seid versichert, dass sie alle Manifestationen von Shankarshans Reichtum sind. Vers 45. Es gibt eine marginale Kraft, die als Jiva bekannt ist. Mahashankarshan ist die Zuflucht aller Jivas. Vers 46. Shankarshan ist die ursprüngliche Zuflucht des Purusha, von dem diese Welt erschaffen und in dem sie aufgelöst wird. Vers 47. Er (Shankarshan) ist die Zuflucht allen Seins. Er ist in jeder Hinsicht wunderbar und seine Reichtümer sind unendlich. Nicht einmal Ananta kann seine Herrlichkeit beschreiben. Vers 48. Jener Shankarshan, der Shankarshan ist die Zuflucht allen Seins. Er ist in jeder Hinsicht wunderbar und seine Reichtümer sind unendlich. Nicht einmal Ananta kann seine Herrlichkeit beschreiben. Vers 48. Jener Shankarshan, der transzendentale reine Tugend ist, ist eine Teilerweiterung Nityananda Balarams. Vers 49. Ich habe kurz den achten Vers erklärt. Hört jetzt bitte die Aufmerksamkeit die Bedeutung des neunten Verses. Vers 50. Ich erweise meine vollen Ehrbietungen den Füßen Sri Nityananda Rams, dessen Teilrepräsentation mit dem Namen Karunodakashaya Vishnu, der auf dem Karana Meer liegt, der ursprüngliche Purusha, der Herr der täuschenden Energie und die Zuflucht aller Universen ist. Vers 51. Außerhalb der Vaikuntha-Planeten befinden sich die unpersönliche Brahman-Ausstrahlung und jenseits dieser Ausstrahlung liegt das Karana Meer, das Meer der Ursachen. Erläuterung. Die unpersönliche leuchtende Ausstrahlung, die man als das unpersönliche Brahman kennt, ist der Raum zwischen den Vaikuntha-Planeten im spirituellen Himmel. Jenseits dieses unpersönlichen Brahman liegt das weite Meer der Ursachen, das sich zwischen dem materiellen und dem spirituellen Himmel befindet. Die materielle Natur ist ein Nebenprodukt dieses Meeres der Ursachen. Karunodakashaya Vishnu, der auf dem Meer der Ursachen liegt, erschafft die Universen, indem er einfach über die materielle Natur blickt. Deshalb hat Krishna persönlich mit der materiellen Schöpfung nichts zu tun. Die Bhagavad Gita bestätigt, dass der Herr einen Blick über die materielle Natur wirft und so erzeugt sie die vielen materiellen Universen. Weder Krishna in Goloka noch Narayana in Vaikuntha kommen unmittelbar mit der materiellen Schöpfung in Berührung. Sie sind von der materiellen Energie weit entfernt. Die Aufgabe Mahashankarshans in der Gestalt Karunodakashaya Vishnus besteht darin, über die materielle Schöpfung zu blicken, die jenseits der Grenzen des Meeres der Ursachen liegt. Die materielle Natur ist mit dem Herrn, der persönliche Gottes, nur durch seinen Blick, den er über sie wirft, verbunden und durch nichts mehr. Es heißt, dass sie durch die Energie seines Blickes befruchtet wird. Die materielle Energie, Maya, berührt das Meer der Ursachen nie, denn der Blick des Herrn wird aus einer großen Entfernung auf sie gerichtet. Die Kraft des Blickes des Herrn erregt die gesamte kosmische Energie und so beginnt augenblicklich ihr Wirken. Dies deutet darauf hin, dass die Materie, mag sie auch noch so mächtig sein, keine Kraft in sich selbst hat. Ihre Tätigkeit beginnt durch die Gnade des Herrn und dann wird die gesamte kosmische Schöpfung systematisch manifestiert. Das Beispiel der Empfängnis einer Frau kann uns bei dem Verständnis dieses Themas bis zu einem gewissen Grade helfen. Die Mutter ist passiv, doch der Vater legt seine Energie in die Mutter und so wird sie schwanger. Sie liefert die Bestandteile für die Geburt des Kindes in ihren Leib. In ähnlicher Weise aktiviert der Herr die materielle Natur, die daraufhin die Bestandteile zur kosmischen Entwicklung zur Verfügung stellt. Die materielle Natur hat zwei verschiedene Phasen. Der Aspekt, den man Pradhana nennt, sorgt für die materiellen Bestandteile zur kosmischen Entwicklung und der Aspekt, den man Maya nennt, verursacht die Manifestation ihrer Bestandteile, die wie der Schaum im Meer nur vorübergehend bestehen. In Wirklichkeit werden die zweitweiligen Manifestationen der materiellen Natur ursprünglich durch den spirituellen Blick des Herrn verursacht. Die Persönlichkeit Gottes ist die ursprüngliche oder indirekte Ursache der Schöpfung und die materielle Natur ist die nachfolgende oder unmittelbare Ursache. Materielle Wissenschaftler, die durch magischen Veränderungen ihre sogenannten Erfindungen hochmütig geworden, vermögen die wahre Kraft Gottes hinter der Materie nicht zu sehen. Deshalb führt die Spielerei der Wissenschaft die Menschen auf Kosten des Ziels des menschlichen Lebens allmählich einer gottlosen Zivilisation entgegen. Da sie das Ziel des menschlichen Lebens versäumt haben, jagen die Materialisten Selbstzufriedenheit nach, ohne zu wissen, dass die materielle Natur durch die Gnade Gottes bereits selbstgenügsam ist. So wird sie, indem sie im Namen von Zivilisation einen Riesenschwindel aufzieht, die natürliche Selbstgenügsamkeit der materiellen Natur aus dem Gleichgewicht. Die Annahme, die materielle Natur sei das Ein und Alles, ohne die ursprüngliche Ursache zu kennen, ist Unwissenheit. Sri Chaitanya erschien, um diese Dunkelheit der Unwissenheit zu vertreiben, indem er den Funken spirituellen Lebens entzündete, der durch seine grundlose Barmherzigkeit die gesamte Welt erleuchten kann. Um zu erklären, wie Maya durch Krishnas Macht handelt, gibt der Verfasser des Sri Chaitanya Charitamrita das Beispiel eines Eisenstabes im Feuer, der, obwohl er nicht Feuer ist, rotglühend wird und wie Feuer wirkt. In ähnlicher Weise sind alle Aktionen und Reaktionen der materiellen Natur nicht im eigentlichen Sinne das Werk der materiellen Natur, sondern die Aktion und Reaktion der Energie des höchsten Herrn, der durch Materie manifestiert werden. Die Kraft der Elektrizität wird durch das Medium des Kupfers übertragen. Doch bedeutet dies nicht, dass das Kupfer Elektrizität ist. Die Kraft wird in einem Kraftwerk unter der Aufsicht eines sachkundigen Lebewesens erzeugt. In ähnlicher Weise steht hinter der Spielerei der Naturgesetze ein großes Lebewesen, das eine Person ist, wie der Mechaniker im Kraftwerk. Dank seiner Intelligenz bewegt sich die gesamte kosmische Schöpfung auf systematische Weise. Die Erscheinungsweisen der Natur, die unmittelbar die materiellen Aktionen verursachen, werden ebenfalls ursprünglich von Narayana aktiviert. Ein einfaches Beispiel wird erklärt, wie dies zu verstehen ist. Wenn ein Töpfer einen Topf aus Erde herstellt, sind die Drehscheiben des Töpfers sein Werkzeug und seine Erde die mittelbaren Ursachen des Topfes. Doch der Töpfer ist die Hauptursache. In ähnlicher Weise ist Narayana die Hauptursache aller materiellen Schöpfungen und die materielle Energie sorgt für die Bestandteile der Materie. Deshalb sind ohne Narayana alle anderen Ursachen sinnlos, ebenso wie die Drehscheibe und die Werkzeuge des Töpfers ohne den Töpfer selbst sinnlos sind. Da die materiellen Wissenschaftler die Persönlichkeit Gottes ignorieren, ist es so, als beschäftigen sie sich nur mit der Töpferscheibe und ihrer Drehung sowie den Werkzeugen und den Bestandteilen für die Töpfe, aber nicht mit dem Töpfer selbst. Aus diesem Grund hat die moderne Wissenschaft eine unvollkommene, gottlose Zivilisation hervorgebracht, die sich in grober Unwissenheit über die letztliche Ursache befindet. Der wissenschaftliche Fortschritt sollte sich ein hohes Ziel setzen und dieses hohe Ziel sollte die Persönlichkeit Gottes sein. In der Bhagavad Gita in Klammer 7,19 heißt es, dass große Gelehrte, die die Wirklichkeit des experimentellen Gedankens betonen, die Persönlichkeit Gottes, die die Ursache aller Ursachen ist, kennen können, nachdem sie viele, viele Geburten hindurch geforscht haben. Wenn man den Herrn vollkommen kennt, ergibt man sich ihm und wird ein Mahatma. Vers 52. Die Vaikunthas sind von einer Wassermasse umgeben, die endlos, unergründlich und unbegrenzt ist. Vers 53. Die Erde, das Wasser, das Feuer, die Luft und der Äther von Vaikuntha sind alles spirituell. Materielle Elemente sind dort nicht zu finden. Vers 54. Das Wasser des Karana-Meeres, das die ursprüngliche Ursache ist, ist daher spirituell. Die heilige Ganga, die nur ein Tropfen daraus ist, läutert die gefallenen Seelen. Vers 55. In diesem Meer liegt eine vollständige Erweiterung Shankarshans. Vers 56. Ihn kennt man als den ersten Purusha, den Schöpfer der gesamten materiellen Energie. Er, die Ursache der Universen, die erste Inkarnation, wirft seinen Blick über Maya. Vers 57. Maya Shakti befindet sich außerhalb des Meeres von Karana. Maya kann sein Wasser nicht berühren. Vers 58. Maya hat zwei Arten von Existenz. Die eine nennt man Pradana oder Prakriti. Sie sorgt für die Bestandteile der materiellen Welt. Erläuterung. Maya, die äußere Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes, ist einfach gegliedert. Maya ist die Ursache und das Bestandteil der kosmischen Manifestation. Als die Ursache der kosmischen Manifestation kennt man sie als Maya, und als die Helferin, die für die Bestandteile der kosmischen Manifestation sorgt, kennt man sie als Pradhana. Eine ausführliche Beschreibung dieser Unterteilungen der äußeren Energie findet man im Srimad Bhagavatam in Gamma 11, 24, 1 bis 4. An einer anderen Stelle im Srimad Bhagavatam in Klammer 10, 63, 26 werden die Bestandteile und die Ursachen der kosmischen materiellen Manifestation wie folgt beschrieben. O Herr, Zeit, Tätigkeit, Vorsehung und Natur sind vier Teile des ursächlichen Aspekts in Klammer Maya der äußeren Energie. Der Bestandteilaspekt Mayas besteht aus der bedingten Lebenskraft, den feineren materiellen Bestandteilen, die man Dravya nennt, der materiellen Natur, in Klammer, die das Tätigkeitsfeld ist, auf dem das falsche Ego als die Seele handelt, sowie den 11 Sinnen und 5 Elementen, in Klammer Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther, die die 16 Bestandteile des Körpers sind. Der Körper wird durch Tätigkeiten erzeugt und Tätigkeiten wird durch den Körper erzeugt, ebenso wie ein Baum durch einen Samen erzeugt wird, der seinerseits von einem Baum erzeugt wurde. Diese wechselseitigen Ursachen und Wirkungen bezeichnet man als Maya. Mein lieber Herr, du kannst mich vor diesem Kreislauf von Ursache und Wirkung retten. Ich verehre deine Lotusfüße. Obwohl das Lebewesen in erster Linie mit dem ursächlichen Teil Mayas verbunden ist, wird es trotzdem durch die Bestandteile Mayas geführt. Die Kräfte wirken im ursächlichen Teil Mayas, Wissen, Begehren und Tätigkeit. Die materiellen Bestandteile sind eine Manifestation Mayas als Pradhana. Mit anderen Worten, wenn sich die drei Eigenschaften Mayas im schlummernden Zustand befinden, existieren sie als Prakriti, Avyakta oder Pradhana. Das Wort Avyakta, das sich auf das Nicht-Manifestierte bezieht, ist ein anderer Name für Pradhana. Auf der Avyakta-Stufe ist die materielle Natur ohne Vielfalt. Mannigfaltigkeit wird durch den Pradhana-Teil Mayas manifestiert. Das Wort Pradhana ist daher wichtiger als die Wörter Avyakta oder Prakriti. Vers 59. Weil Prakriti träge und unbegreiflich ist, kann sie nicht tatsächlich die Ursache der materiellen Welt sein. Aber Sri Krishna zeigt seine Barmherzigkeit, indem er seine Energie in die träge, unbewegliche materielle Natur eingibt. Vers 60. So wird Prakriti durch die Energie Krishnas, die zweitrangige Ursache, ebenso wie Eisen durch die Energie von Feuer rotglühend wird. Vers 61. Folglich ist Sri Krishna die ursprüngliche Ursache der kosmischen Manifestation. Prakriti gleicht dem Zitzen am Hals einer Ziege, da diese keine Milch geben können. Erläuterung: Die äußere Energie, die als Pradhana oder Prakriti, als dem mit Bestandteilen versorgten Teil und Maya als dem ursächlichen Teil besteht, ist als Maya Shakti bekannt. Die träge materielle Natur ist nicht die eigentliche Ursache der materiellen Manifestationen, denn Karana Vashai oder Maha Vishnu, die vollständige Erweiterung Krishnas, aktiviert alle Bestandteile. Nur so hat die materielle Natur die Macht, für die Bestandteile zu sorgen. Es wird das Beispiel des Eisens angeführt, das keine Macht hat, zu erwärmen oder zu verbrennen. Doch nachdem es mit Feuer in Berührung gekommen ist, wird das Eisen rot glühend und kann Wärme ausstrahlen und andere Dinge verbrennen. Die materielle Natur ist mit Eisen zu vergleichen, denn ohne die Berührung Vishnus, der mit Feuer verglichen wird, besitzt sie keine Unabhängigkeit zu handeln. Sri Vishnu aktiviert die materielle Natur durch die Kraft seines Blickes und dann wird die eisengleiche materielle Natur zu einem mit Material versorgenden Helfer. Ebenso wie Eisen, das rotglühend gemacht wurde, verbrennende Eigenschaften annimmt. Die materielle Natur kann nicht unabhängig zu einem Mittler werden, der für die materiellen Bestandteile sorgt. Dies wird von Sri Kapiladev, einer Inkarnation Gottes, im Srimad Bhagavatam in Klammer 3, 28, 40 noch deutlicher erklärt. Obwohl Rauch, brennendes Holz und Funken alle gemeinsam als Bestandteile eines Feuers angesehen werden, unterscheiden sich das brennende Holz trotzdem vom Feuer und der Rauch ist vom brennenden Holz verschieden. Die materiellen Elemente, in Klammer Erde, Wasser, Feuer, Luft und so weiter, gleichen dem Rauch. Die Lebewesen gleichen den Funken und die materielle Natur als Pradhana gleich dem brennenden Holz. Aber sie alle zusammen empfangen Kraft von der höchsten Persönlichkeit Gottes und sind so imstande, ihre individuellen Fähigkeiten zu manifestieren. Mit anderen Worten, die höchste Persönlichkeit Gottes ist der Ursprung aller Manifestationen. Die materielle Natur kann nur etwas hervorbringen, wenn sie durch den Blick der höchsten Persönlichkeit Gottes aktiviert wird. So wie eine Frau ein Kind gebären kann, nachdem sie durch den Samen eines Mannes befruchtet wurde, so kann die materielle Natur die materiellen Elemente hervorbringen, nachdem sie von Mahavishnu angeblickt worden ist. Hieraus folgt, dass Pradhana nicht unabhängig von der Oberaufsicht der höchsten Persönlichkeit Gottes bestehen kann. Dies wird in der Bhagavad Gita in Klammer 9.10 bestätigt. Maya Dak Shena Prakritihi Suyate Sa Charana Charam. Prakriti, die gesamte materielle Energie, wirkt unter der Oberaufsicht des Herrn. Die ursprüngliche Quelle der materiellen Elemente ist Krishna. Der Herr ist der Versuch der atheistischen Shankaya-Philosophen, die materielle Natur als die Quelle dieser Elemente anzusehen und Krishna zu vergessen, sinnlos. Ebenso wie es sinnlos ist, zu versuchen, Milch aus den zitzengleichen Hautknoten am Hals einer Ziege zu gewinnen. Vers 62. Der Maya-Aspekt der materiellen Natur ist die unmittelbare Ursache der kosmischen Manifestation. Aber er kann nicht die wahre Ursache sein, denn die ursprüngliche Ursache ist Sri Narayana. Vers 63. So wie die ursprüngliche Ursache eines irdenen Topfes der Töpfer ist, so ist der Schöpfer der materiellen Welt die erste Purusha-Inkarnation, in Klammer Karanarana Vaishyai Vishnu. Vers 64. Sri Krishna ist der Schöpfer und Maya hilft ihm nur als Werkzeug. Ebenso wie das Rad des Töpfers und andere Werkzeuge die instrumentalen Ursachen eines Topfes sind. Vers 65. Der erste Purusha wirft seinen Blick aus der Ferne über Maya und befruchtet sie so mit dem Samen des Lebens in Form der Lebewesen. Vers 66. Die gespiegelten Strahlen seines Körpers vermischen sich mit Maya und so gebärt Maya Myriaden von Universen. Erläuterung. Die vedische Schlussfolgerung lautet, dass die kosmische Manifestation, die den Augen der bedingten Seele sichtbar ist, von der absoluten Wahrheit der Persönlichkeit Gottes durch die Bemühung ihrer jeweiligen Energien verursacht wurde. Obwohl nach der Schlussfolgerung atheistischer Überlegungen die manifestierte kosmische Entfaltung der materiellen Natur zuzusprechen ist. Die Energie, die absolute Wahrheit entfaltet, sich in drei Formen, spirituell, materiell und marginal. Die absolute Wahrheit ist mit ihrer spirituellen Energie identisch. Nur wenn die materielle Energie mit der spirituellen Energie in Berührung kommt, kann die materielle Energie arbeiten. Und so scheinen die zeitweiligen materiellen Manifestationen aktiv zu sein. Im bedingten Zustand sind die Lebewesen der marginalen Energie eine Mischung der spirituellen und materiellen Energie. Die marginale Energie untersteht ursprünglich der Herrschaft der spirituellen Energie. Doch unter der Herrschaft der materiellen Energie wandern die Lebewesen seit unvordenklichen Zeiten im Zustand des Vergessens innerhalb der materiellen Welt umher. Der bedingte Zustand wird durch den Missbrauch der individuellen Unabhängigkeit. Der bedingte Zustand wird durch den Missbrauch der individuellen Unabhängigkeit der spirituellen Ebene verursacht, denn dies trennt das Lebewesen von der Gemeinschaft der spirituellen Energie. Wenn das Lebewesen jedoch durch die Gnade des höchsten Herrn oder seines reinen Geweihten erleuchtet wird und die Neigung entwickelt, seinen ursprünglichen Zustand des liebevollen Dienstes wieder zu beleben, befindet er sich auf der überaus glücksbringenden Ebene ewiger Glückseligkeit und ewigen Wissens. Die marginalen Jiva, das heißt das Lebewesen, missbraucht seine Unabhängigkeit und entwickelt Widerwillen gegen die ewige dienende Haltung. Wenn es unabhängig denkt, er sei nicht Energie, sondern der Energieursprung. Diese falsche Vorstellung von seiner eigenen Existenz führt den Jiva zur Haltung der Herrschaft über die materielle Natur. Die materielle Natur scheint genau das Gegenteil der spirituellen Energie zu sein. Die Tatsache ist, dass die materielle Energie nur arbeiten kann, wenn sie mit dem spirituellen Energie in Berührung ist. Ursprünglich ist die Energie Krishnas spirituell, doch wirkt sie auf verschiedene Arten, so wie elektrische Energie, die ihre Funktion des Kühlens oder Heizens durch verschiedenartige Manifestationen äußern kann. Die materielle Energie ist spirituelle Energie, die durch eine Wolke der Illusion oder Maya verdeckt ist. Sie ist daher in ihren Wirken nicht unabhängig. Krishna gibt seine spirituelle Energie in die materielle Energie ein, und dann kann sie handeln, so wie Eisen wirken kann, nachdem es durch Feuer erhitzt wurde. Die materielle Energie kann nur wirken, wenn sie durch die spirituelle Energie ermächtigt ist. Wenn das Lebewesen, das ebenfalls eine spirituelle Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes ist, von der Wolke der materiellen Energie bedeckt wird, vergisst es die Tätigkeiten der spirituellen Energie und glaubt, alle Geschehnisse in der materiellen Manifestation seien wunderbar. Ein Mensch jedoch, der im hingebungsvollen Dienst im vollen Krishna-Bewusstsein tätig ist und sich daher in der spirituellen Energie befindet, kann verstehen, dass die materielle Energie keine unabhängige Macht besitzt. Was immer sie tut, geschieht dank der Hilfe der spirituellen Energie. Die materielle Energie, die eine verzerrte Form der spirituellen Energie ist, präsentiert alles, verzerrt und verursacht so falsche Auffassungen und Dualität. Materielle Wissenschaftler und Philosophen, die durch den Zauber der materiellen Natur bedingt sind, glauben, die materielle Energie wirke von selbst, und daher sind sie enttäuscht wie eine getäuschte Person, die versucht, aus den zitzenartigen Hautknochen am Hals einer Ziege Milch zu bekommen. So wie es nicht möglich ist, aus diesen Hautknochen Milch zu bekommen, so ist es unmöglich, dass jemand darin erfolgreich sein wird, die ursprüngliche Ursache der Schöpfung dadurch zu verstehen, dass er Theorien vorbringt, die von der materiellen Energie erzeugt wurden. Ein solcher Versuch ist eine Manifestation der Unwissenheit. Die materielle Energie der höchsten Persönlichkeit Gottes wird als Maya oder Illusion bezeichnet, weil sie die bedingte Seele durch zwei Wechselwirkungen, in Klammer durch Versorgung mit den materiellen Elementen und durch Verursachung der materiellen Manifestation, unfähig macht, die wirkliche Wahrheit hinsichtlich der Schöpfung zu verstehen. Wenn ein Lebewesen jedoch aus dem bedingten Leben in der Materie befreit ist, kann es diese beiden verschiedenen Tätigkeiten der materiellen Natur, nämlich bedecken und verwirren, verstehen. Der Ursprung der Schöpfung ist die höchste Persönlichkeit Gottes, wie in der Bhagavad Gita in Klammer 9.10 bestätigt wird. Wirkt die kosmische Manifestation unter der Führung des höchsten Herrn, der die materielle Energie mit drei materiellen Eigenschaften ausstattet. Durch diese Eigenschaften erzeugen die Elemente, die von der materiellen Energie geliefert werden, verschiedenartige Dinge, ebenso wie ein Künstler durch die Mischung der Farben Rot, Gelb und Blau unterschiedliche Bilder hervorbringt. Gelb repräsentiert die Eigenschaften der Tugend, Rot repräsentiert die Leidenschaft und Blau repräsentiert die Unwissenheit. Die farbenprächtige materielle Schöpfung ist daher nichts als eine Wechselwirkung dieser drei Eigenschaften, die in 81 verschiedenartigen Mischungen, in Klammer 3 mal 3 ist gleich 9, 9 mal 9 ist gleich 81, repräsentiert wird. Getäuscht von der materiellen Energie möchte die bedingte Seele, die von diesen 81 verschiedenen Manifestationen bezaubert ist, die materielle Energie beherrschen, so wie eine Fliege ein Feuer genießen möchte. Diese Illusion entsteht, weil die bedingte Seele ihre ewige Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes vergessen hat. Wenn sie bedingt ist, wird die Seele von der materiellen Energie dazu angetrieben, sich mit der Befriedigung der Sinne zu befassen, wohingegen sich eine Seele, die durch die spirituelle Energie erleuchtet ist, im Dienst der höchsten Herrn in ihrer ewigen Beziehung betätigt. Krishna ist die ursprüngliche Ursache der spirituellen Welt. Und er ist die verhüllte Ursache der materiellen Manifestation. Er ist auch die ursprüngliche Ursache der marginalen Kraft der Lebewesen. Er ist sowohl der Führer als auch der Erhalter der Lebewesen, die als marginale Kraft bezeichnet werden. weil sie entweder unter dem Schutz der spirituellen Energie oder unter der Bedeckung der materiellen Energie handeln können. Mit Hilfe der spirituellen Energie können wir verstehen, dass Unabhängigkeit nur in Krishna sichtbar ist, der dank seiner unbegreiflichen Energie nach Belieben handeln kann. Die höchste Persönlichkeit Gottes ist das absolute Ganze und die Lebewesen sind Teile des absoluten Ganzen. Diese Beziehung der höchsten Persönlichkeit Gottes und der Lebewesen ist ewig. Man sollte niemals irrtümlich glauben, das spirituelle Ganze könne durch die winzige materielle Energie in kleine Teile zerlegt werden. Die Bhagavad Gita unterstützt diese Mayavadi-Theorie nicht. Vielmehr bestätigt sie eindeutig, dass die Lebewesen ewig winzige Fragmente des höchsten spirituellen Ganzen sind. So wie ein Teil niemals dem Ganzen gleichkommt, so kann ein Lebewesen als winziges Fragment des spirituellen Ganzen zu keiner Zeit dem höchsten Ganzen der absoluten Persönlichkeit Gottes ebenbürtig sein. Obwohl der höchste Herr und die Lebewesen der Menge nach als das Ganze und die Teile zueinander in Beziehung stehen, sind die Teile trotzdem eigenschaftsmäßig mit dem Ganzen eins. Somit befindet sich die Lebewesen, obwohl der Eigenschaft nach mit dem höchsten Herrn eins, in einer relativen Stellung. Die höchste Persönlichkeit Gottes ist der Beherrscher aller Dinge, und die Lebewesen werden entweder von der spirituellen Energie oder von der materiellen Energie beherrscht. Folglich kann ein Lebewesen niemals der Beherrscher der materiellen oder spirituellen Energie werden. Die natürliche Stellung des Lebewesens besteht darin, der höchsten Persönlichkeit Gottes immer untergeordnet zu sein. Wenn man zustimmt, in einer solchen Position zu handeln, erreicht man die Vollkommenheit im Leben. Wenn man sich jedoch gegen dieses Prinzip auflehnt, befindet man sich im bedingten Zustand. Vers 67. Der Purusha geht in jedes einzelne der zahllosen Universen ein. Er manifestiert sich in so vielen gesonderten Formen, wie es Universen gibt. Vers 68. Wenn der Purusha ausatmet, werden mit jedem Ausatmen die Universen manifestiert. Vers 69. Wenn er danach wieder einatmet, gehen alle Universen in seinen Körper ein. Erläuterung. In seiner Gestalt als Karanodakashai Vishnu befruchtet der Herr die materielle Natur durch seinen Blick. Die transzendentalen Moleküle dieses Blicks sind spirituelle Teilchen oder spirituelle Atome, die je nach den Samen ihres individuellen Karma aus der vorherigen kosmischen Manifestation in verschiedene Lebensformen erscheinen. Und der Herr selbst erschafft durch seine Teilrepräsentation einen Körper aus unzähligen Universen und geht wiederum in jedes dieser Universen als Garbhodakashai Vishnu ein. Wie er mit Maya in Berührung kommt, wird in der Bhagavad Gita mit einem Vergleich zwischen Luft und Himmel erklärt. Der Himmel geht in alles Materielle ein und doch ist er weit entfernt von uns. Vers 70. So wie winzige Staubteilchen durch die Öffnungen eines Fensters schweben, so schweben die Netzwerke der Universen durch die Poren der Haut des Purusha. Vers 71. Die Brahmas und andere Herren der materiellen Welten erscheinen aus den Poren Mahavishnus und leben so lange, wie er einmal atmet. Ich verehre den urersten Herrn Govinda, denn Mahavishnu ist ein Teil seines vollständigen Teils. Erläuterung. Diese Beschreibung der schöpferischen Energie des Herrn stammt aus der Brahma Samhita in Klammer 5,48, die Brahma nach seiner persönlichen Verwirklichung verfasste. Wenn Mahavishnu ausatmet, gehen die spirituellen Samen der Universen in den Form molekularer Teilchen von ihm aus, die jenen Molekularteilchen gleichen, die dreimal so groß wie ein Atom sichtbar werden, wenn Sonnenlicht durch eine kleine Öffnung fällt. In unseren Tagen der Atomforschung wird es für Atomwissenschaftler eine lohnende Beschäftigung sein, aus dieser Aussage zu lernen, wie sich das gesamte Universum aus den spirituellen Atomen entwickelt, die aus dem Körper des Herrn hervorgehen. Vers 72. Wo bin ich? Ein kleines Geschöpf, so groß wie 7 Spannen meiner Hand. Ich bin ein Universum in einem Universum eingeschlossen, das aus der materiellen Natur der gesamten materiellen Energie, das heißt falsches Ego, Äther, Luft, Wasser und Erde besteht. Und worin besteht deine Herrlichkeit? Unbegrenzt viele Universen schweben durch die Poren deines Körpers, wie Staubteilchen durch die Öffnung eines Feuerfensters. Erläuterung: Als Brahma, nachdem er Krishnas Kühe und die Kuhhirtenknaben gestohlen hatte, zurückkehrte und sah, dass die Kühe und Jungen immer noch mit Krishna spielten, brachte er dieses Gebet dar, in Srimad Bhagavatam 10.14.11, mit dem er seine Niederlage eingestand. Selbst wenn eine bedingte Seele so groß wie Brahma ist, der die Angelegenheiten des gesamten Universums verwaltet, kann sie sich nicht mit der Persönlichkeit Gottes vergleichen, denn der Herr vermag, unzählige Universen allein durch die spirituellen Strahlen zu erzeugen, die von den Poren seines Körpers ausgehen. Materielle Wissenschaftler sollten aus den Äußerungen Brahmas hinsichtlich unserer unbedeutenden Stellung im Vergleich zu Gott eine Lehre ziehen. Aus den Gebeten Brahmas können diejenigen, die durch die Ansammlung von Macht fälschlich eingebildet geworden sind, viel lernen. Vers 73. Ein Teil eines Ganzen nennt man ein Kala. Shri Balaram ist die Gegenform Sri Govindas. Vers 74. Balarams eigene Erweiterung heißt Mahashankarshan und sein Fragment der Purusha wird als Kala oder ein Teil eines vollständigen Teils gezählt. Vers 75. Ich sage, dass dieser Kala Mahavishnu ist. Er ist der Mahapurusha, der die Quelle der anderen Purushas und der alldurchdringend ist. Vers 76. Garbhodakashay und Kshirodakashay werden beide als Purushas bezeichnet. Sie sind vollständige Teile des Karanadakashay Vishnu, des ersten Purusha, der Aufenthaltsort aller Universen ist. Erläuterung: Die Merkmale des Purusha werden im Laghu Bhagavatamrita beschrieben. Während er die Inkarnationen der höchsten Persönlichkeit Gottes beschreibt, hat der Verfasser des Vishnu Purana in Klammer 6859 zitiert, wo es heißt: Lasst mich meine achtungsvollen Ehrbietungen Purushottama Sri Krishna darbringen, der stets von der Verunreinigungen der sechs materiellen Dualitäten frei ist, dessen vollständige Erweiterung Mahavishnu über die Materie blickt, um die kosmische Manifestation zu erschaffen, der sich in vielfache transzendentale Formen erweitert, die alle ein und dasselbe sind, der Meister aller Lebewesen ist, der immer frei und unberührt von der Verunreinigung der materiellen Energie ist und der, wenn er in der materiellen Welt erscheint, einem der Unsrigen zu gleichen scheint, obwohl er einen ewigen, glückseligen und transzendentalen Körper besitzt. Als Zusammenfassung dieser Feststellung hat Rupa Goswami die Schlussfolgerung gezogen, dass die vollständige Erweiterung der höchsten Persönlichkeit Gottes, die in Zusammenhang mit der materiellen Energie handelt, als der Purusha bezeichnet wird. Vers 77. Vishnu hat drei Formen, die man Purushas nennt. Der erste, Mahavishnu, ist der Schöpfer der gesamten materiellen Energie, in Klammer Mahat. Der zweite ist Garbhodakashay, der in jedem Universum weilt, und der dritte ist Kshirodakashay, der am Herzen eines jeden Lebewesens lebt. Wer diese drei kennt, wird aus den Klauen Mayas befreit. Erläuterung: Dieser Vers erscheint im Laghu Bhagavatamrita, in Klammer Purva Kanta 33, wo er aus dem Satvata Tantra zitiert worden ist. Vers 78. Obwohl Kshirodakashay Vishnu als ein Kala Sri Krishnas bezeichnet wird, ist er der Ursprung Matsayas, Kurmas und der anderen Inkarnationen. Vers 79. All diese Inkarnationen Gottes sind entweder vollständige Teile oder Teile der vollständigen Teile der Purusha Avatars. Aber Krishna ist die höchste Persönlichkeit Gottes selbst. In jedem Zeitalter beschützt er die Welt durch seine verschiedenen Erscheinungen, wenn die Feinde Indras der Welt zur Last fallen. Erläuterung: Dieses Zitat stammt aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 1.3.28. Vers 80. Dieser Purusha, in Klammer Kshirodakashay Vishnu, sorgt für Schöpfung, Erhaltung und Zerstörung. Er manifestiert sich in vielen Inkarnationen, denn er ist der Erhalter der Welt. Vers 81. Dieses Fragment des Mahapurusha, der zum Zweck der Schöpfung, Erhaltung und Vernichtung erscheint, nennt man eine Inkarnation. Vers 82. Dieser Mahapurusha ist mit der Persönlichkeit Gottes identisch. Er ist die ursprüngliche Inkarnation, der Same aller anderen und die Zuflucht allen Seins. Vers 83. Der Purusha ist die erste Inkarnation der höchsten Persönlichkeit Gottes. Zeit, Natur, Prakriti, in Klammer als Ursache und Wirkung, der Geist, die materiellen Elemente, falsches Ego, die Erscheinungsweise der Natur, die Sinne, die universale Form, vollständige Unabhängigkeit und die sich bewegenden und sich nicht bewegenden Wesen erscheinen darauf folgend als seine Reichtümer. Erläuterung. In der Beschreibung der Inkarnationen und ihrer Merkmale heißt es im Lagobhagavatamrita, dass Sri Krishna, wenn er herabkommt, um die schöpferischen Angelegenheiten der materiellen Manifestation durchzuführen, ein Avatar oder eine Inkarnation ist. Die beiden Kategorien von Avatars sind die ermächtigten Gottgeweihten und Tat-Iktam Rupa, in Klammer der Herr selbst. Ein Beispiel der Tat-Iktam Rupa ist Shesha und ein Beispiel eines Geweihten ist Vasudeva, der Vater Sri Krishnas. Srila Baladeva Vidyam Bhushana hat kommentiert, dass die materielle kosmische Manifestation ein Teil Königreich Gottes ist, wo Gott manchmal erscheinen muss, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Das vollständige Teil des Herrn, durch das Sri Krishna solche Handlungen ausführt, heißt Mahavishnu, der Urbeginn aller Inkarnationen ist. Unerfahrene Beobachter nehmen an, die materielle Energie sorge sowohl für die Ursache als auch für die Elemente der kosmischen Manifestation und die Lebewesen seien die Genießer der materiellen Natur. Die Geweihten der Bhagavata-Schule jedoch, die die gesamte Lage sorgfältig untersucht haben, können verstehen, dass die materielle Natur unabhängig weder für die materiellen Elemente sorgen noch die Ursache der materiellen Manifestation sein kann. Die materielle Natur bekommt ihre Kraft, für die materiellen Elemente zu sorgen, durch den Blick des höchsten Purusha, Mahavishnu. Und wenn sie durch ihn ermächtigt ist, bezeichnet man sie als die Ursache der materiellen Manifestationen. Beide Erscheinungen der materiellen Natur, nämlich als der Ursprung der materiellen Schöpfung und als die Quelle ihrer Elemente, haben ihre Ursache im Blick der höchsten Persönlichkeit Gottes. Die verschiedenen Erweiterungen des höchsten Herrn, die handeln, um die materielle Energie zu ermächtigen, sind als vollständige Erweiterungen oder Inkarnationen bekannt. Wie durch das Beispiel der vielen Flammen, die von einer Flamme entzündet werden, deutlich wird, sind all diese vollständigen Erweiterungen und Inkarnationen so gut wie Vishnu selbst. Trotzdem nennt man sie manchmal, weil sie mit der Herrschaft über Maya zu tun haben, Mayaki oder diejenigen, die eine Beziehung zu Maya haben. Dieser Vers stammt aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 2.6.42. Vers 84. Zu Beginn der Schöpfung erweiterte sich der Herr in der Form der Purusha-Inkarnation, begleitet von allen Bestandteilen der materiellen Schöpfung. Zunächst schuf er die 16 Hauptenergien, die für die Schöpfung notwendig sind. Dies geschah mit dem Zweck, die materiellen Universen zu manifestieren. Erläuterung. Dieser Vers stammt aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 1.3.1. Der Kommentar Madhvas zum Srimad Bhagavatam erwähnt die folgenden 16 spirituellen Energien, die in der spirituellen Welt gegenwärtig sind. Erstens Shri, zweitens Bhu, drittens Lila, viertens Kanti, fünftens Kirti, sechstens Tusti, siebtens Gihi, achtens Pushti, neuntens Satya, zehntens Jana Chanya, elftens Jaya Utkarshini, zwölftens Vimala, drittens Yogamaya, dreizehntens Yogamaya, vierzehntens Pravi, fünfzehntens Ishana und sechzehntens Anugraha. In seinem Kommentar zum Lagu Bhagavatamrita hat Srila Baladev Vidya Bhushana gesagt, dass die oben genannten Energien auch unter den folgenden 9 Namen bekannt sind. Erstens Vimala, zweitens Utkarshini, drittens Chana, viertens Kriya, fünftens Yoga, sechstens Pravi, siebtens Satya, achtens Ashana und neuntens Anugraha. Im Bhagavata Sadarbha Srila Jiva Goswamis, in Klammer Vers 117, werden sie als Shri, Pushti, Gihi, Kanti, Kirti, Tushti, Ila, Jaya, Vidya, Vidya, Maya, Samvit, Sandini, Ladini, Bhakti, Murti, Vimala, Yoga, Pravi, Ishana, Anugraha und so weiter beschrieben. All diese Energien sind in verschiedenen Bereichen der Oberhoheit des Herrn tätig. Vers 85. Obwohl der Herr die Zuflucht allen Seins ist und obwohl alle Universen in ihm ruhen, ist er als die Überseele auch die Stütze aller Dinge. Vers 86. Obwohl er so zweifach mit der materiellen Energie verbunden ist, ist er nicht im geringsten mit ihr in Berührung. Erläuterung. Im Lago Bhagavatamrita kommentiert Srila Rupa Goswami die transzendentale Stellung des Herrn jenseits der materiellen Eigenschaften und er sagt, dass Vishnu als der Herrscher und Oberaufseher der materiellen Natur eine Verbindung mit den materiellen Eigenschaften hat. Diese Verbindung nennt man Yoga. Jedoch ist die Person, die ein Gefängnis leitet, kein Gefangener. In ähnlicher Weise hat Vishnu die höchste Persönlichkeit Gottes, obwohl er die qualitative Natur leitet oder beaufsichtigt, keine Verbindung mit den materiellen Erscheinungsweisen der Natur. Die Erweiterungen Vishnus bewahren immer ihre Oberhoheit. Sie sind niemals mit den materiellen Eigenschaften verbunden. Man mag einwenden, Mahavishnu könne keine Verbindung mit den materiellen Eigenschaften haben, denn wenn er so verbunden wäre, würde es im Srimad Bhagavatam nicht heißen, dass die materielle Natur scheu hinter dem Herrn hinter den Herrn bleibt, weil sie sich ihrer undankbaren Aufgabe schämt, die Lebewesen dazu zu verführen, sich gegen den höchsten Herrn aufzulehnen. Als Antwort auf diesen Einwand mag man sagen, dass das Wort Guna Regulierung bedeutet. Vishnu, Brahma und Shiva befinden sich innerhalb des Universums als die Leiter der drei Erscheinungsweisen und ihre Verbindung mit den Erscheinungsweisen ist als Yoga bekannt. Dies deutet jedoch nicht darauf hin, dass diese Persönlichkeiten durch die Eigenschaften der Natur gebunden sind. Besonders Vishnu ist immer der Beherrscher der drei Eigenschaften. So steht also außer Frage, dass er unter ihrer Herrschaft gerät. Obwohl die materielle Natur durch den Blick der höchsten Persönlichkeit Gottes dazu befähigt wird, als Ursache zu wirken und für die Elemente zu sorgen, wird der Herr durch seinen Blick über die materiellen Eigenschaften niemals beeinflusst. Durch den Willen des höchsten Herrn finden die verschiedenen qualitativen Veränderungen in der materiellen Welt statt, aber es besteht keine Möglichkeit der materiellen Beeinflussung, Wandlung oder Verunreinigung Vishnus. Vers 87. Das ist der Reichtum des Herrn. Obwohl er sich innerhalb der materiellen Natur aufhält, wird er niemals von den Erscheinungsweisen der Natur beeinflusst. Und auch jene, die sich ihm ergeben und ihre Intelligenz auf ihn gerichtet haben, werden von den Erscheinungsweisen der Natur nicht beeinflusst. Erläuterung. Dieser Vers stammt aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 1, 11, 38. Vers 88. So heißt es auch in der Bhagavad Gita immer wieder, dass die absolute Wahrheit immer unbegreifliche Macht besitzt. Vers 89. Ich befinde mich in der materiellen Welt und die Welt ruht in mir. Doch zur gleichen Zeit befinde ich mich nicht in der materiellen Welt, noch ruht sie auf mir in Wahrheit. Erläuterung. Nichts ist im Dasein möglich, solange es nicht durch den Willen des Herrn angetrieben wird. Die gesamte manifestierte Schöpfung ruht daher auf der Energie des Herrn. Doch sollte man deshalb nicht annehmen, die materielle Manifestation sei mit der höchsten Persönlichkeit Gottes identisch. Eine Wolke mag im Himmel ruhen, aber das bedeutet nicht, dass der Himmel und die Wolken ein und dasselbe sind. In ähnlicher Weise sind die qualitative materielle Natur und ihre Produkte niemals mit dem höchsten Herrn identisch. Die Neigung, über die materielle Natur oder Maya zu herrschen, kann kein Aspekt der höchsten Persönlichkeit Gottes sein. Wenn der Herr in die materielle Welt herabkommt, behält er seine transzendentale Natur und wird nicht von den materiellen Eigenschaften beeinflusst. In sowohl den spirituellen als auch den materiellen Welten ist er stets der Beherrscher aller Energien. Die unverunreinigten spirituelle Natur existiert immer in ihm. Der Herr erscheint in und verschwindet aus der materiellen Welt in verschiedenen Aspekten für seine Spiele. Und doch ist er der Ursprung aller kosmischen Manifestationen. Die materielle Manifestation kann nicht getrennt vom höchsten Herrn bestehen. Und doch ist Sri Vishnu die höchste Persönlichkeit Gottes, trotz seiner Verbindungen mit der materiellen Natur, dem Einfluss der Natur nicht unterworfen. Seine ursprüngliche Gestalt der ewigen Glückseligkeit und des ewigen Wissens ist niemals den drei Eigenschaften der materiellen Natur unterworfen. Dies ist ein besonderes Merkmal der unbegreiflichen Kräfte des höchsten Herrn. Vers 90. O Arjuna, du solltest dies als meinen unbegreiflichen Reichtum kennen. Das ist die Bedeutung, die Sri Krishna in der Bhagavad Gita verkündet. Vers 91. Diesen Mahapurusha, in Klammer Karana Dakshaya Vishnu, kennt man als ein vollständiges Teil jener Person, die Sri Nityananda Balaram, der liebste Gefährte Sri Chaitanyas, ist. Vers 92. So habe ich den 9. Vers erklärt, und jetzt werde ich den 10. erklären. Höre bitte mit großer Aufmerksamkeit zu. Vers 93. Ich erweise meine achtungsvollen Ehrbietungen den Füßen Sri Nityananda Rams, von dem Garbhodakshaya Vishnu ein partielles Teil ist. Aus dem Nabel Garbhodakshaya Vishnus sprießt der Lotus, der der Geburtsort Brahmas, des Baumeisters des Universums, ist. Der Stängel dieses Lotus ist der Ruheort der Vielzahl der Planeten. Erläuterung: Im Mahabharata Shanti Parva heißt es, dass diejenige, der Pradyumna ist, auch Aniruddha ist. Er ist auch der Vater Brahmas. Somit sind Garbhodakshaya Vishnu und Kshirodakshaya Vishnu identische, vollständige Erweiterungen Pradyumnas, der ursprünglichen Gottheit des Brahma, der aus der Lotusblüte geboren wird. Es ist Pradyumna, der Brahma die Anweisung zur kosmischen Verwaltung gibt. Eine vollständige Beschreibung der Geburt Brahmas findet man im Srimad Bhagavatam in Klammer 3.8.15-16. Bei der Beschreibung der Merkmale der drei Purushas sagt der Lagu Bhagavatamrita, dass Garbhodakshaya Vishnu eine vierhändige Gestalt hat, und wenn er in das Innere des Universums eingeht und sich auf das Milchmeer legt, ist er als Kshirodakshaya Vishnu bekannt, der die Überseele aller Lebewesen ist, einschließlich der Halbgötter. Im Satvata Tantra heißt es, dass die dritte Purusha-Inkarnation Kshirodakshaya Vishnu als Überseele im Herzen eines jeden weilt. Dieser Kshirodakshaya Vishnu ist eine Erweiterung Garbhodakshaya Vishnus für Spiele. Vers 94. Nachdem der erste Purusha Millionen von Universen erschaffen hatte, ging er in jedes einzelne in einer gesonderten Form ein, nämlich als Sri Garbhodakshaya. Vers 95. Als er in das Universum einging, fand er nur Dunkelheit vor und keinen Ort, wo man bleiben konnte. Er begann daher zu überlegen. Vers 96. Darauf schuf er Wasser durch den Schweiß seines eigenen Körpers, und mit diesem Wasser füllte er die Hälfte des Universums. Vers 97. Das Universum misst 500 Millionen Yojanas. Seine Länge und Breite sind gleich. Vers 98. Nachdem er die Hälfte des Universums mit Wasser gefüllt hatte, richtete er sich dort seinen Aufenthaltsort ein und manifestierte in der anderen Hälfte die 14 Welten. Erläuterung: Die 14 Welten sind im 5. Kapitel des 2. Kanto des Srimad Bhagavatam aufgeführt. Die oberen Planetensysteme sind erstens Bhu, zweitens Bhuvaha, drittens Svaha, viertens Maha, fünftens Jana, sechstens Tapaha und siebtens Satya. Die sieben niederen Planetensysteme sind erstens Tala, zweitens Atala, drittens Vitala, viertens Nitala, fünftens Talatala, sechstens Mahatala und siebtens Sutala. Die niederen Planetensysteme nennt man in ihrer Gesamtheit Patala. Unter den oberen Planetensystemen bilden Bhu, Bhuvaha und Svaha den Svarga-Loka und die übrigen Planeten nennt man Martya. Das gesamte Universum ist als Triloka bekannt. Vers 99. Dort manifestierte er Vaikuntha als sein persönliches Reich und ruhte im Wasser auf dem Berg Srikshetas. Vers 100 bis 101. Er legte sich dort nieder mit Ananta als seinem Bett. Shri Ananta ist eine göttliche Schlange, die tausende von Häuptern, tausende von Gesichtern, tausende von Augen und tausende von Händen und Füßen hat. Ananta ist der Same aller Inkarnationen und die Ursache der materiellen Welt. Erläuterung: In diesem Wasser, das durch den Schweiß Garbhodakasha Vishnus zuerst geschaffen wurde, liegt der Herr auf Shesha, einer vollständigen Erweiterung Vishnus, die im Srimad Bhagavatam und in den vier Veden wie folgt beschrieben wird. Die Vishnu-Form mit dem Namen Ananta Shayana hat tausende von Händen und Füßen und tausende von Augen und er ist der aktive Erzeuger aller Inkarnationen in der materiellen Welt. Vers 102. Aus seinem Nabel wuchs eine Lotusblume, die der Geburtsort Brahmas wurde. Vers 103. Im Inneren des Stängels dieses Lotus befanden sich die 14 Welten. So schuf der höchste Herr als Brahma die gesamte Schöpfung. Vers 104. Und als Sri Vishnu erhält er die gesamte Welt. Sri Vishnu, der sich jenseits aller materiellen Eigenschaften befindet, ist mit den materiellen Eigenschaften nicht in Berührung. Erläuterung: Sri Baladeva Vidya Bhushana sagt, dass Vishnu, obwohl er die vorherrschende Gottheit der Eigenschaft der Tugend in der materiellen Welt ist, niemals von der Eigenschaft der Tugend beeinflusst wird, denn er lenkt diese Eigenschaft einfach durch seinen höchsten Willen. Es heißt, dass alle Lebewesen vom Herrn einfach durch seinen Willen alles Glück bekommen können. Im Vamana Purana wird gesagt, dass sich der gleiche Vishnu als Brahma und Shiva erweitert, um die verschiedenen Eigenschaften zu lenken. Weil Sri Vishnu die Eigenschaft der Tugend erweitert, heißt er auch Sattva Tanu. Die mannigfaltigen Inkarnationen Kshirodakasha Vishnus sind als Sattva Tanu bekannt. In allen vedischen Schriften heißt es daher, dass Vishnu von allen materiellen Eigenschaften frei ist. Im 10. Kanto des Srimad Bhagavatam heißt es,